Die erste Predigt im Jahr, da bereitet man sich immer besonders darauf vor, obwohl wir wissen, das merken wir jetzt gerade auch, ne? Das ist so ein schönes, langes Wochenende. Wir haben erwartet, dass wir ein bisschen weniger sein würden wie sonst, dass dann einige, dann diesen Startschuss sozusagen ins neue Jahr vielleicht dann verpassen würden. Und diesmal habe ich gedacht, na, ich fange etwas vorher sogar an. Es beginnt, bevor es beginnt, mein Titel. Klingt ein bisschen komisch, aber ihr werdet gleich verstehen, was ich meine. Es geht darum, um einen Schriftsteller aus 5. Buch Mose und es geht um Veränderungen, die dazugehören. Ich habe vorhin aufmerksam zugehört, einige von euch haben gebetet, hat mich gefreut, dass ihr die Gelegenheit genutzt habt. Und dann waren so einige Aspekte drin, wo ich dachte, oh, das passt sehr gut zur Predigt. Ne? Ich habe mich irgendjemand predigt, betete sowas wie, oh, wir haben alle unsere offenen Punkte und möge das so ein Jahr werden, wo Dinge vorankommen. Ne? Dafür haben wir heute Morgen auch schon gebetet als Gemeinderat, dass dieses Jahr das definitiv Veränderungen für uns bringt als Gemeinde. Dass es aber auch eine Atmosphäre schafft, wo Gott Dinge in uns allen anstoßen kann, die vielleicht schon längst nötig sind, die wir vielleicht schon lange spüren und wissen, das sollte sich verändern oder das sollte man vorankommen oder wie immer wir es formulieren. Und dann merken, hier ist irgendwie so eine Atmosphäre, in der ich mich darin gut bewegen kann und viele andere, die verstehen, worum es mir da geht. Es gibt ja Leute, die das leicht können, aber viele, denen fällt es nicht so leicht. Also ein besonderes Jahr. Unser Jahresmotto dieses Jahr, nimm ein das gute Land. Ganz uralt Christen, so wie ich, kennen noch, da gab es mal ein Liederbuch und ein Lied, nimm ein das gute Land, das Gott dir gibt. Da bräuchte man eine Marschkapelle, das würde unsere Lobpreisband, glaube ich, nie spielen. Aber es war irgendwie nie wieder thematisiert. Aber es ist doch so eine Verheißung Gottes, dass er uns ein neues Land gibt, das wir einnehmen sollen. Und deswegen wollen wir ein paar Lektionen aus dem Buch Josua nehmen. Denn dieses Buch geht darum, neues Land einzunehmen. Und irgendwie hat dieses Buch natürlich auch eine gewisse Leichtigkeit im Sinne von, da ist was Neues, was Begeisterndes. Gott schenkt ihnen dieses Land, sind wunderbare Verheißungen dabei. Jedes Stück Land, auf den dein Fuß treten wird, werde ich dir geben. So, solche Dinge. Und darüber werden wir uns auch unterhalten. Und als ich zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, angefangen habe, mich so vorzubereiten, so mal das Buch mehrmals durchzulesen, zu überlegen, was möchtest du denn darüber reden, ist mir bewusst geworden, dass es eben nicht einfach mit Josua 1, Vers 1 beginnt, sondern dass es letztendlich eine Fortsetzung von dem ist, was wir in den 5 Büchern Mose lesen, aber natürlich vor allem im 5. Buch Mose ist ja wie eine Zusammenfassung der anderen 4. Und dass wir dort auch ein Stück weit anfangen müssen, um zu verstehen, was Gott da eigentlich am Tun ist. Ne? So wie bei einer guten Serie, das ist Season 2, ne? Nicht Season 1. Und deswegen schauen wir uns mal 5. Mose 34 an. Ich habe euch das mitgebracht, ein etwas längerer Text, weil man den nicht so richtig abkürzen kann. Und wollen den mal lesen. Das ist übrigens das ganze Kapitel, ausnahmsweise hat es nur 12 Verse, aber bedeutungsvoll. Als Mose dann aus den Steppen der Moabiter auf dem Berg Nebo, den Gipfel des Pisga, der Jericho gegenüber liegt, also auf der anderen Seite des Jordans, gestiegen war, ließ der Herr ihn das ganze Land sehen. Gilead bis nach Dan und ganz Naphtali, das Land Ephraim, Manasse und die ganze Landschaft Juda bis an das westliche Meer, sowie das Südland und die Jordanaue, die Tiefebene der Palmenstadt Jericho bis nach Zoar. Ich habe übrigens nachgelesen, wer schon mal in Israel war, ich war in der Nähe davon, da gibt es hohe Berge, ich konnte es mir zuerst nicht vorstellen, aber ja, an einem klaren Tag kann man von diesem Gipfel aus tatsächlich das ganze Land Israel überblicken, bis zum Berg Hermon im Norden, bis zum Mittelmeer im Westen und die Negev im Süden. Hierauf sagte der Herr zu ihm, dies ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe mit den Worten, deiner Nachkommenschaft will ich es geben. Ich habe es dich mit eigenen Augen sehen lassen, aber hinüber sollst du nicht kommen. So starb denn dort Mose, der Knecht des Herrn, im Lande der Moabiter nach dem Befehl des Herrn und er begrub ihn im Tal im Lande der Moabiter, Bet Peor gegenüber, aber niemand kennt sein Grab bis auf den heutigen Tag. Mose war bei seinem Tod 120 Jahre alt. Seine Augen waren nicht schwach geworden. Das hat bei mir schon mit 40 angefangen. Na gut. war nicht schwach geworden und seine Rüstigkeit war nicht geschwunden. Die Israeliten beweinten Mose in den Steppen der Moabiter 30 Tage lang, bis die Tage des Weinens in der Trauer um ihn zu Ende waren. Josua aber, der Sohn Nuns, war mit dem Geist der Weisheit erfüllt, denn Mose hatte ihm die Hände fest aufgelegt. Dafür gehorchten ihm die Israeliten und taten, wie der Herr dem Mose geboten hat. Es ist aber hinfort kein Prophet mehr in Israel aufgestanden wie Mose, mit dem der Herr von Angesicht zu Angesicht verkehrt hätte. Keiner ist mit ihm zu vergleichen hinsichtlich aller der Zeichen und Wunder, die der Herr ihn als seinen Gesandten in Ägypten am Pharao und all seinen Dienern und an seinem ganzen Land hat vollführen lassen und hinsichtlich aller Erweise von gewaltiger Kraft und hinsichtlich aller erstaunlichen Großtaten, die Mose vor den Augen von ganz Israel vollbracht hat. Das war nochmal eine richtig schicke Ehrenbezeugung, die man noch angefügt hat. Das hat Mose sicherlich nicht selber geschrieben. Schwierig nach dem Tod nochmal was hinzuzufügen. Ne? Aber es ist ein spannendes Kapitel. Und ja, wenn man diese Analogie natürlich hernimmt, Mose steht für diese Zeit, die vorher war, und Josef für das Neue, das kommen soll. Und wir an die Veränderungen denken, die hier in der Gemeinde anstehen, finde ich das ganz lustig in der Vorbereitung. Ne? Dann nehme ich ja die Rolle des Mose ein. Ne? Und so beginnt es ja auch bei Mose, Gott spricht, Gott spricht zu Josua als erstes, Mose ist tot und jetzt leg los. Ne? Das kann man vielleicht auch anders formulieren dann. Ich hoffe, das kriegen wir besser hin. Und noch ist es spannend, wie dieser Einschnitt vonstatten geht. Er beginnt eben nicht damit, dass das, was Neues beginnt, dass sie den Jordan überschreiten und dieses verheißene Land betreten, sondern es beginnt damit, dass das Alte abgeschlossen wird. Und ich finde es immer wieder spannend und es ist oft so, dass Menschen für etwas auch stehen. Sie sind natürlich immer Individuen, keiner ist perfekt, auch Mose war nicht perfekt. Man kann das lesen in den Büchern Mose, wer da mal durchgelesen hat. Ich ermutige euch, das mal zu tun. Spannende Geschichten, aufreibend, wilde Aktionen. Mose war schon ein starker Mann Gottes, hat ihm vertraut, aber konnte auch manchmal sehr jähzornig sein. Er konnte auch daneben liegen. Er hat sich auch gegen Gott mal aufgelöhnt, so, nee, sende doch, wen du willst. Ne? Das hat er fertig gebracht, so ja, willst du sagen, ganz am Anfang. Ne? Sende doch, wen du willst. Ne? Er sagt, nein, ich sende dich und jetzt hör auf zu diskutieren. Also er war auch eine Type, ne? So kann man auch sagen. Ein ganz besonderer Mann, denn er hat diese Verheißung Gottes umgesetzt, die darin lautete, ich hole mein Volk aus Ägypten, wo sie in Sklaverei sind, hole ich heraus und bringe sie in das Land, das ich ihren Vorfahren versprochen habe. Ich löse ein Versprechen ein. Ich meine, erstmal aus Sklaverei zu kommen, ist unmittelbar das Bedeutendere, sage ich mal. Es hat die Lebensqualität der Israeliten schon verbessert. Also Sklave sein oder Freier sein, was wäre eure Wahl? Und es ging Gott aber um viel, viel mehr. Tatsächlich wollte er sein Versprechen einlösen, das er damals einem einzelnen Mann Abraham gegeben hat und erneuert hat bei Isaak und erneuert hat auch bei Jakob, der dann ja letztendlich eine große Familie bekam mit seinen Kindern. Darum ging es. Gott denkt über Generationen hinaus. Wir sind Teil von seinem Plan, aber nie das ganze Bild. Das ist ein bisschen frustrierend, man will ja irgendwie ganz toll sein, man will auch ein bisschen Mose sein und gleichzeitig ist es aber auch entlastend, weil es heißt, es hängt nicht allein an uns. Wir sind Teil von seinem Plan. Aber Gott denkt weiter. Gott hat noch viele. Also, so nebenbei, als Elia so frustriert war und so depressiv, ne, und zu Gott sagte, ich habe geeifert, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. So geht es mir auch ab und zu mal. Ich bin der Einzige, der ist... Und dann sagt Gott, weißt du, ich habe 7000 andere. 7 mal 1000, haufenweise andere. Also tu nicht so, als wärst du der Einzige. Ich helfe dir jetzt, ne, und holt ihn da auch wieder raus und gebraucht ihn, aber denk bloß nicht, du wärst der Einzige. Und Gott, dass Gott auch nur ansatzweise von uns abhängig wäre. Und gleichzeitig dürfen wir Teil einer spannenden Geschichte sein. Nun, diese Mose-Bücher, also die Geschichte des Auszuges, ist dann auch eine Geschichte einer Generationskatastrophe. Diese erste Generation, das ganze Ding hätte nicht lange brauchen. In 40 Tagen hätte sie da sein können. Oder sagen wir von mir aus in 3 Monaten. gebraucht haben sie 40 Jahre, ne? Rumgeirrt in der Wüste, Kreise gezogen. Warum? Weil sie Gott nicht vertraut haben. Sie wurden mächtig rausgeholt. Und das sind auch so die Punkte, ne, die hier sagen, eine Ära endet, Mose stirbt, das ist klar. Jahwe zeigt ihm das Land, lässt ihn aber nicht rein. Sie haben so viele Wunder da erlebt gehabt. Und Mose steht da dafür. Aber es war auch eine widerspenstige Generation. Eine, die nicht vertrauen wollte und wo Gott dann schlussendlich gesagt, wenn ihr so viel Angst habt, in dieses Land reinzugehen, das war nämlich der Punkt, die werden uns alle fressen, dann werdet ihr in der Wüste sterben. Und keiner von euch wird es sehen. Eure Kinder aber werden reinkommen. Die, um die ihr Angst hattet, sie werden das Verheißene dann sehen. So handelt Gott in diesem Fall. Fordert uns heraus, ihm zu vertrauen, dass das neue Land, das er uns geben möchte, wirklich gut ist. Nun an dieser Stelle, eine Ära endet, denn Mose steht für diese Generation. Obwohl er selber nicht derjenige war, der das angezettelt hat. Er hat ja nicht gezweifelt. Er wollte ja mit ihnen da rein. Aber er war mitgefangen in dieser Generation, die nicht wollte. Und so hat er sie geleitet, geführt. Immerhin hat er ihnen auch vermittelt von Jahwe das Gesetz gegeben. Hat sie in all diesen Jahren treu geleitet. Von ihm ist nicht berichtet, wie es ihm dabei ging, wo Mose sagte, du wirst es dann sehen, aber nicht hineinkommen. Ich weiß nicht, ich habe mich versucht, da hineinzufinden. Ich fände es frustrierend. Ich will doch herausfinden, ob die Sache gut ausgeht. Ich möchte gern erleben. Nein, das wird nicht dein sein. Mose bleibt auf der anderen Seite des Jordans, weil er genau für diese Geschichte auch steht. Auch spannend, dass da heißt es, Gott selbst begrub ihn, wie auch immer das funktioniert. Ich meine, das passiert ja öfters mal, dass Gott mal einen einfach mit dem Feuerwagen abholt oder ne, einfach entrückt. In diesem Fall glaube ich, dass er einfach sicherstellen wollte, dass Mose nicht und sein Grab vor allem nicht zu einem Symbol der Vergangenheit wird. Damals war alles besser. Und dann weiß ich noch, ich habe da so meinen Herrgottswinkel, das Grab mal von Mose, kann ich hingehen und damals haben wir tolle Sachen erlebt, das war richtig gut, das Neue ist aber irgendwie doof. Gott wollte das nicht. Gott sagt, lass das zurück. Das ist die alte Zeit, die alte Ära. Lesen wir es nochmal. Irgendwann später ging Mose dann vom Moabgebiet hoch in das Gebirge Pisgah und stieg dort auf die höchste Stelle des Berges Nebo. Dieser Berg lag Jericho gegenüber. Als er ganz oben war, zeigte Gott ihm das ganze Land, was man von dort oben überblicken konnte. Man konnte von da die gesamte Landschaft Gilead sehen, bis zu dem Gebiet, in dem später der Familienstamm Dan lebte, im hohen Norden Israels ist es. Außerdem die Gebiete, in denen später die Familienstädte Naphtali, Ephraim, Manasse zu Hause waren und das Land vom Stamm Juda bis zum Mittelmeer. Dann sah er die Wüste Negev im Süden und die Ebene von der Palmstadt Jericho bis ganz nach Zoar. Gott sagte zu Mose, pass auf Mose, das hier ist genau das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob ganz fest versprochen habe. Wenn ich von dem Land geredet habe, das ich euren Kindern schenken will, habe ich immer diesen Teil hier gemeint. Jetzt hast du es auch mal live gesehen. Trotzdem darfst du dort nicht mit reingehen. Da oben auf dem Berg im Moabland starb Mose, dann genauso wie Gott es sich vorher überlegt hatte. Mose war auf jeden Fall ein sehr heftiger Mann Gottes. Heftig. Gott selbst buddelte für Mose ein Grab und beerdigte ihn. Dieses Grab ist irgendwo in dem Tal, was im Moabland liegt, gegenüber von Bet Pegor. Bis heute weiß keiner, wo das Grab jetzt genau liegt. Mose ist insgesamt 120 Jahre alt geworden. Bis zum Schluss war er körperlich topfit. Er brauchte noch nicht mal eine Brille, weil er immer noch voll gut sehen konnte. Alle Israeliten hielten 30 Tage lang eine Trauersession ab. Das war damals, als sie immer noch in der Wüste bei Moab lagerten. Ab sofort war Josua der neue Chef von den Israeliten. Josua kam aus der Familie Nun und er war sehr locker drauf. Nachdem Mose für ihn gebetet und ihn so zu seinem Nachfolger bestimmt hatte, bekam er von Gott plötzlich voll den Überblick und Schnall über das Ganze. Die Israeliten folgten Josua und zogen die Sachen durch, die Gott durch Mose klargemacht hatte. So einen Typen wie Mose gab es in Israel seitdem nie wieder. Kein Prophetentyp nach ihm hat jemals mit Gott so direkt gesprochen wie er. Es gab nie wieder einen Prophetentypen, der so krasse Wunder getan hat wie er. Allein die ganzen abgefahrenen Sachen, die er im Auftrag von Gott in Ägypten gegen den Präsidenten, dessen Minister und gegen alle anderen Ägypter gebracht hat. Das war schon der Hammer. Kein Prophet hat jemals wieder die Israeliten so radikal geführt. Keiner hat so krasse und derbe Wunder vor allen Leuten getan wie er. Diese Geschichte kann für uns drei Dimensionen haben. Natürlich schauen wir uns die Dimension an, das, was es für Israel bedeutet hat. Ich möchte auch gern mal drauf schauen, was bedeutet es für uns als Gemeinde, was können wir daraus mitnehmen. Aber ich glaube, da sind vor allem Lektionen auch drin, wie gehen wir persönlich mit Veränderungssituationen um, wenn wir in solchen Prozessen stehen und merken, es bleibt nicht so, wie es war. Nun, für Israel endet eine Phase voller Wunder. Zwar tut Gott auch einige Wunder, die wir im Buch Josua lesen können. Also so, wie heißt so krasse Hämmer, aber lang nicht so viel, lang nicht so bedeutende. Ich meine, allein dieses Manna vom Himmel oder wo es dann Fleisch zu essen gab, ne? Die nicht Tauben, wie heißen sie? Wachteln, ja, eine Delikatesse, aber nicht, wenn du sie kiloweise über deinem Zelt abgeworfen bekommst. Wenn ihr schon Fleisch wollt, dann so viel. Das fühlt sich an wie Weihnachten und Silvester. Und irgendwann, oh, keine Wachteln mehr. Sie haben eine Phase voller Wunder gehabt, aber es waren die Wunder der Vergangenheit. Natürlich soll man sich daran erinnern, was Gott Gutes getan hat. Und wir dürfen nicht vergessen, was er in unserem Leben Gutes getan hat. Letzten Sonntag haben wir das auf Psalm 103 ja nochmal gelesen. Vergesst nicht, was er dir Gutes getan hat. Das wollen wir nicht vergessen. Aber wir können nicht bei den Wundern der Vergangenheit leben. Gott ist kein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Jesus selber sagt es zu den Pharisäern mal, ihr versteht nicht so richtig. Gott ist ein Gott der Lebendigen. Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Sie sind nicht einfach nur Geschichte, sondern sind immer noch am Leben, weil sie mit Gott in Verbindung sind. Deswegen ist es so wichtig, dass unser Glaube nicht von dem Manna der letzten Jahre lebt, sondern dass wir uns immer wieder aufmachen. Und jetzt mit ihm unterwegs sind. Selbst die Phase größter Wunder muss ein Ende haben. Und für Israel hat sie hier ein Ende. Und das Spannende eigentlich an diesem Dreh- und Angelpunkt ist, dass jetzt eine Verheißung wahr wird, die so lange als Verheißung gewährt hat. Abraham war in dem Land zwar gewesen, aber findet es auch nicht auch spannend, dass er dieses Land nie besessen hat. Halt, stimmt nicht, doch ein kleines Stück Land hat er besessen. Wisst ihr was? Das Grab, eine Höhle, eine Grabstätte. Was für eine Symbolik. Ne? Gott sagt, ich gebe dir das Land, aber er besitzt nichts davon, außer einem Grab, was uns deutlich macht, selbst wenn wir hier irdisches Land haben und am Ende bleibt uns nur diese Stätte. Unser Leben ist mit ihm. Und seitdem war sozusagen diese Rechnung offen, die Gott aufgemacht hat. Jesus war auch mit dabei. Jahwe hatte etwas versprochen. Und er hält seine Versprechen. Und jetzt ist der Moment. Und das ist, was er Mose am Ende nochmal klar macht, sagt, ich werde das jetzt vollenden. Dass die Geschichte nachher noch mit vielen Irrungen und Wirrungen weitergeht, ist eine andere Nummer. Aber diese Verheißung, ich werde euch dieses Land geben, soll jetzt umgesetzt werden. Und damit endet eine lange Phase von, dass sie nur darauf hoffen konnten, dass etwas wirklich geschehen würde. Jetzt sollte es Realität werden. Das ist bedeutend. Und ich glaube, das ist, was Gott am wichtigsten mal sagt. Wir brauchen diese neue Phase, weil ich möchte euch zeigen, dass ich zu meinem Wort stehe und dass keines meiner Worte, wie sagt Jahwe, mal hinfällt, sondern dass ich es halten werde. Und es geht ihm gar nicht so sehr darum, sein Volk zu retten. Das war natürlich notwendig. Die saßen da irgendwie fest in Ägypten. Diese Geschichte der Errettung, ist symbolisch. Natürlich ist es wichtig für uns, dass wir Jesus Christus kennenlernen, dass wir unser Leben mit ihm irgendwie klarkriegen, dass wir dieses neue Leben empfangen. Aber das ist doch nicht das Ziel. Wenn es das Ziel wäre, dann könnte uns ja schwuppdiwupp einfach entrücken, dann bräuchten wir auch keine Gemeinde. Dann geht es nur darum, diese eine Entscheidung, so wuff, weg. Es ging nicht darum, Israel zu retten und die Macht an Ägypten zu beweisen, als ob Gott das wirklich nötig hätte. Er ist der Schöpfer dieser Erde. Aber an dieser Stelle hat er deutlich gemacht, er kann jeden retten. Selbst wenn wir zu Jesus kommen, sagen, wie kann man überhaupt gerettet werden, sagt er, was bei Menschen unmöglich ist, bei Gott ist es möglich. Er hat es damals bewiesen, beweist es heute immer wieder aufs Neue. Aber sein eigentliches Ziel ist das Leben im verheißenen Land. Jesus hat uns einen Auftrag gegeben und er hat nicht gesagt, guckt, dass ihr so viele Menschen wie möglich bekehrt. Sondern sein Auftrag war, geht hin, mache zu Jüngern. Zu Menschen, die Nachfolger Christi werden, Lernende, die lernen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Die sich an ihm orientieren. Das sind Jünger. Du und ich, wir sind Jünger. Hoffentlich. Und wir können es daran erkennen, wenn wir uns immer wieder neu darauf ausrichten, Herr, was willst du in meinem Leben tun? Und solange wir hier auf dieser Erde sind, sind wir noch nicht perfekt. Und es gibt immer noch etwas, was Gott in unserem Leben tun möchte und wo er mit uns unterwegs sein will. Wir sind Unterwegsseiende. Das ist unsere wahre Berufung. Und so war das Ziel Gottes nicht einfach nur die Rettung aus Ägypten. Sein Ziel war auch nicht, dass sie das Gesetz bekommen, damals in der Wüste Sinai. Na, zwei Steintafeln und all die Ergänzungsartikel dazu. Das Ziel war, dass sie in dieses verheißene Land kommen und dieses Gesetz leben und seinem lebendigen Zeugnis davon werden, was es heißt, mit diesem Gott unterwegs zu sein. Er wollte sie zu einem Zeugnis in dieser Welt machen. Er wollte alle Menschen mit diesem Volk, das seinem Namen trägt und ihm nachfolgt, dass sie alle Menschen anreizen. Er sagt, kommt auch zu Jahwe. Eigentlich nicht viel anderes wie das, was er wozu uns auch berufen hat. Nun, was kann diese Geschichte auch uns lehren? Wichtig war, dass wir letztes Jahr eine Entscheidung getroffen haben, so wie auch das Volk Israel jetzt eine Entscheidung hat, diesmal werden wir in dieses Land gehen. Wenn wir in diese Phase Veränderung, übrigens wer es nicht, noch nicht mitbekommen hat, im Laufe dieses Jahres wird die Gemeindeleitung einen Wechsel erleben. Ich werde rausgehen, als mein Amt abgeben als Pastor und unser Lieber, wenn alles so läuft, wie es kommt, lieber Johannes, wird dann diese Rolle übernehmen. Übrigens nur nebenbei, wir haben die am Verteilerseite eine Mail bekommen, dass sie eine Wohnung haben. Und am Freitag, glaube ich, ist rausgeschickt worden. Und als sie rausgeschickt wurde, war sie schon veraltet. Da stand nämlich noch drin, dass sie eine Wohnung haben. Am 1.2. würden sie hierher ziehen, müssen aber den Februar noch überbrücken, bis sie am 1.3. in diese Wohnung einziehen können. In der Zwischenzeit hat der Vermieter sich gemeldet und gesagt, sie können schon am 1.2. rein. Halleluja, oder? Das ist wieder so eine Nummer, das habt ihr sicherlich auch schon erlebt, Gott kommt vielleicht spät. Also auf den letzten Drücker so, ne? Jetzt noch eine Wohnung kriegen, gar nicht so einfach. Aber wir kommen nie zu spät. Immer rechtzeitig. Preis dem Herrn. Und es zeigt uns, es zeigt mir, dass Gott da dahinter steht. Aber es fängt immer mit einer Entscheidung an. Wir haben diese Entscheidung getroffen. Ja, es braucht diese Veränderung. Und so wie es bei Mose hieß, ne, er hatte noch sein volles Augenlicht, er ist immer noch rüstig gewesen, was immer das mit 120 Jahren heißt. Also es war nicht deswegen, dass man ihn jetzt endlich auswechseln musste, dass er unrund lief und nicht mehr links und rechts unterscheiden konnte. Der war noch voll da. Das war nicht der Grund, warum dieser Wechsel geschehen ist. Und manchmal erwarten wir so ganz klare und natürliche Gründe, okay, der packt es nicht mehr, der muss jetzt ausgetauscht werden, ne? Manchmal sagt einfach Gott, es ist jetzt was Neues dran. Und wir wissen es ganz klipp und klar, aber können nicht wirklich sagen, warum eigentlich. Nein, es gibt immer irgendwelche Gründe, aber das sagt, du kannst es nicht einfach so verargumentieren. Du weißt einfach nur, Gott geht durch eine Tür hindurch und wir sollen mit ihm hindurchgehen. Für uns als Gemeinde war es diese Entscheidung, und als allererstes war es natürlich Brigitte und meine Entscheidung, ja, es soll was Neues kommen. Als wir die Entscheidung getroffen haben, da wussten wir noch nicht, dass wir auch in dem Moment, wo die Entscheidung dann da sein wird, auch einen Nachfolger haben würden. Da bin ich heute noch dankbar. Und auch das zeigt mir was, ne? Etwas zu verkünden, wenn ihr euch erinnert, im Juli darüber zu sprechen. Und damals war das möglich, aber innerhalb von kürzester Zeit hat auch Johannes das gehört und Christina, dass sie herkommen sollen. Das Zweite ist letztendlich immer die Frage, wie gehen wir damit um, mit diesen Veränderungszeiten? Am Ende ist es klar, dass Veränderung etwas ist, was zum Leben dazugehört. Manche von den Dingen können wir gar noch nicht mal steuern. Da gibt es so körperliche Prozesse. Damals, wer sich noch erinnern kann, Pubertät, ne? So Veränderungsprozess, den keiner auswählt. Tick, mache ich nicht. Der kommt einfach und Dinge geschehen in uns. Und alle wissen, wie wichtig dieser Veränderungsprozess für uns ist, damit wir eben nicht ewig Kinder bleiben. Denn das ist nicht das, was das Menschsein ausmacht, sondern dass wir irgendwann eben in dieses Erwachsenenalter reinkommen. Da gehört diese Übergangsphase dazu. Mein körperlich, das läuft irgendwie von alleine, aber da gibt es auch seelische Veränderungen. Manche haben das noch Jahre danach noch nicht abgeschlossen. Also auch das gehört dazu, Verantwortung für sein Leben zu nehmen, weiterzugehen, all diese Dinge. Letztendlich ist es immer unsere Haltung, wie gehen wir mit Veränderungen in unserem Leben um? Sehen wir sie als eine Chance oder sehen wir sie als eine Bedrohung? Klar, wir wissen nicht, was kommt. Auch die Israeliten konnten nicht wirklich genau sagen, wie wird das wohl sein. Erinnert euch, damals haben sie 12 Kundschafter reingeschickt, 2 kamen zurück mit einer positiven Nachricht, 10 sagten, die bringen uns alle um. Die 10 haben gereicht, um das ganze Volk umzustimmen, echte Meinungsmacher. Ne? Und die anderen 2, Kaleb und Josua, auch interessant, ne? Die haben alles getan und gesagt, Leute, vertraut Gott, mit ihm schaffen wir das. An dieser Gruppe merkt man, was Haltung ausmacht. Blöd, wenn ich 10 negative habe und nur 2 positive, dann kippt wahrscheinlich das ganze Ding in die Richtung. Wenn wir in solchen Situationen sind und auch wir als Gemeinde, lasst uns vor allem im Glauben daran festhalten, dass Gott etwas am Tun ist. Wenn Gott etwas am Tun ist, dann sorgt er sich um das Richtige zum richtigen Zeitpunkt voranbringen. Wenn wir mit dieser unterstützenden, zuversichtlichen, betenden Haltung unterwegs sind, dann habe ich gar keine Besorgnis, gar keine Bedenken, dass wir nicht nur das überleben, sondern dass was richtig Gutes draus wird. Das ist nämlich meine Überzeugung. Gott stößt Veränderung nicht einfach nur an, weil er Lust hat, mal wieder was anderes zu machen. So Typen gibt es auch, aber Gott will uns in die nächste Phase bringen. Und ich bin gespannt darauf zu sehen, was Gott alles tun wird. Und wir sind Teil davon. Lasst uns Teil davon sein. Unser Herz entscheidet darüber, unsere Haltung, wie gut das gelingen mag. Und ein Drittes, was für uns wichtig ist, eben, wir hatten es schon, Zuversicht. Auch das war ein sehr komischer Moment. Beim nächsten Mal werden wir dann in Josua ankommen. Aber wo dann so geschrieben steht, Josua übernimmt, ist der neue Chef. Ne? Und er hat all diese Weisheit und die Checkung bekommen, weil Mose seine Hand fest auf ihn gelegt hat. Er hat ihm nicht nur so ein bisschen etwas übergeben, sondern hat es ihm ganz in die Hand gegeben. Vielleicht war er, wenn du ihn persönlich gefragt hast, ich wäre auch gern mitgegangen und ich hätte es auch cool gefunden. Aber er konnte einfach akzeptieren, was Gott für ihn hatte und hat alles getan, dass Josua den besten Start hat. Er hat es fest auf ihn gelegt, sagt, ich habe meine feste Zuversicht, dass Gott mit dir ist. Und das wollen wir auch so zum Ausdruck bringen. Diese Zuversicht, es kann nicht an Menschen hängen. Dass ich nicht perfekt bin, habt ihr in den 20 Jahren rausgefunden mittlerweile, ihr, die ja noch da seid, sage ich mal, habt euch auch euren Frieden damit gemacht. Und ich kann euch jetzt dieses eine Versprechen geben, egal wer mir nachfolgt, genauso wenig perfekt sein. Ich habe mich mittlerweile ganz gut eingegruft, weiß, wie es gut geht, ne? Und das wird er noch nicht wissen. Also er wird dann sicherlich noch an verschiedenen Dingen rumrühren, die wir nicht so mögen. Wisst ihr, was ich sagen möchte? Ist ja logisch, oder? Aber wenn wir darauf vertrauen, dass Gott etwas am Tun ist, dann kommt es nicht auf die Menschen alleine an, sondern vertrauen wir auf, dass Gott durch uns und durch diese Menschen handeln wird. Und dann wird es was werden. Mit dieser Zuversicht wollen wir unterwegs sein. Bei aller Menschlichkeit, ich liebe diesen Satz, den Paulus im Philipper weitergibt und sagt, ich bin der festen Zuversicht, dass der Heilige Geist, das Werk, das in euch angefangen hat, zu Ende bringen wird bis zum Tag Christi. Bam! Das ist unsere Zuversicht. Darum geht es nämlich, dass Gott sein Werk zu Ende bringt. Ich erzähle zu viel. Was können wir daraus mitnehmen? Und ich weiß nicht, ob der eine oder andere merkt, dass auch in diesem Jahr für ihn etwas Neues anscheinend, eine neue Phase, ein ein verheißenes Land, das noch nicht betreten ist. Kann sein. Ich bete dafür, dass das jetzt zu einigen von uns spricht, dass wir das nehmen können und sagen, was können wir lernen? In solchen Phasen ist das Erste, so wie Mose und wie ganz Israel, wir müssen auch etwas zurücklassen. Es ist eine Entscheidung notwendig. Ich kann nicht alles behalten und es neu dazu gewinnen. Das ist so ungefähr wie mit meinem Kleiderschrank. Ich habe irgendwann beschlossen, in meinen Kleiderschrank müssen alle meine Klamotten reinpassen. Und da kann ich nicht jedes Jahr zwei neue Hemden reinschieben, da irgendwann ist er übervoll. Also muss auch irgendwas anderes raus. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild, wie es mit unserem Leben auch ist. Wir können nicht alles noch rein und noch mehr drauf und glauben, dass das funktioniert. Das heißt, je besser wir lernen, bewusst auch etwas zurückzulassen, abzugeben, ich sage bewusst nicht abschneiden, das klingt nur so fies, aber abzugeben, sein zu lassen und wegzutun, damit wir Raum haben, dass das Neue sich entfalten kann. Das Zweite ist, dass wir trauern lernen. Das war vielleicht für mich persönlich einer der wichtigsten Lernschritte in meinem Leben, sage ich mal. Wenn ich so zurückgucke, ich habe die Zeit zwischen den Jahren auch dazu genutzt, so verschiedene Ordner auszumisten, ne? So mein altes Leben dann nochmal, dachte, oh, willst du das wirklich aufheben? Ne? Und früher bin ich einfach in was Neues reingegangen, das Alte einfach vergessen. Weil ich so ein Typ bin, ich gucke da vorne ist das Lustige und hinten ist nur doof. Aber das stimmt nicht ganz, denn all das, was da hinten liegt, macht ja mein Leben auch aus. Das ist auch der Schatz meines Lebens. Nicht alles ist so richtig toll gewesen und lustig und manche, man erinnert sich auch an so manche Niederlage, manches, was echt schief gelaufen ist. Manches, worin man Energie reingesteckt hat und was verpufft ist. Ne? Ja, das ist es. Und dann macht es plopp. Ne? Und Rohrkrepierer. Habe ich auch ein paar in meinem Portfolio. Aber das zu merken, ich lasse es zurück. Und ja, ich hätte es mir anders gewünscht. Aber ich erlaube es auch, das emotional loszulassen. Es ist so spannend herauszufinden, dass so viele Menschen eigentlich schon wissen, was der nächste Schritt sein kann und trotzdem sich nicht für das Richtige entscheiden. Woran liegt das? In der Regel liegt es daran, dass wir emotional noch nicht zugestimmt haben. Wir wissen schon, dieses viele, ich sollte, ich müsste, so alles, was so am 1. Januar auch mal wieder aufgelistet wird, ihr kennt es schon. Ne? Und wahrscheinlich haben wir selber auch so einiges, ich müsste, ich könnte, ich sollte in unserem Leben. Warum machen wir es dann nicht, wenn wir doch wissen, dass es richtig ist? Warum? Meistens sind wir mit unseren Emotionen da noch nicht angekommen. Wir können noch nicht so richtig. Und es braucht diese Zeit, manchmal braucht es schlicht und einfach Zeit und manchmal braucht es dieses bewusste Betrachten, manchmal Gespräch, viele Dinge, die helfen können. Aber Trauern gehört dazu, damit man frei ist fürs Nächste. Und das ist dann der dritte Schritt, das Neue auch wirklich annehmen, mit allem, was dazugehört. Natürlich wünscht man sich, dass das Verheißene dann wirklich nur mit Milch und Honig überfließen, oder? Das Neue, das vor euch liegt, nur Milch und Honig, wenn ihr das mögt, natürlich. Wie Milch und Honig, das heißt, nur vom Allerfeinsten, nur das Beste. So wünschen wir uns doch die Zukunft, oder? Am besten keine Probleme mehr. Und was ist passiert? Nein, wir werden es uns noch genau angucken, aber was ist denn passiert da in dem verheißenen Land? Da hocken lauter Kananäer rum und machen Stress, Ärger. Bloß weil Jesus sagt, oder Gott sagt, ich schenke dir das Land, heißt es nicht, dass wir nicht beteiligt werden. Er sagt, ich schenke dir das Land, geh jetzt und hol es dir. Aber da sind noch welche drin. Sag, ja, dann vertreib sie halt. Das Leben mit Jesu ist eine Verheißung, die sich erfüllt. Aber nie hat jemand gesagt, dass es ohne jeglichen Stress, ohne jegliche Herausforderung auch nicht ohne Kampf gehen würde. Seine Verheißung ist ja eine andere, sein Versprechen. Nicht ich regel alles für dich und trage dich in einer Sänfte in dein verheißenes Land, sondern ich werde bei dir sein. Und das ist unsere Zuversicht. Wo immer wir landen, mit welchem Konflikt wir konfrontiert und sehen, wo immer vielleicht noch so ein paar Kananäer rumhocken in unserem Land, Gott ist dabei. Gott gibt uns Weisheit, wenn wir ihn denn fragen. Gott gibt uns Stärke, Zuversicht, wenn wir dazu bereit sind. Was ich uns allen wünsche, die wir durch Veränderungsprozesse durchgehen. Also ich werde es definitiv, so viel ist klar. Ich habe noch keine Ahnung, wie das dann ab dem 1. Oktober läuft. Spannend, ne? Mal sehen, welche Riesen da um das Eck rum warten. Aber all ihr, alle wir, die wir in so eine neue Phase gehen, lasst uns mit dieser Zuversicht reingehen. Wenn wir das beherzigen, dass wir wirklich etwas zurücklassen, und das positiv zurücklassen, dass wir wirklich bereit sind, es abzutrauen und nicht emotional noch festzuhalten, sondern das Neue annehmen, so wie es kommt, wie Gott es uns schenkt, dann glaube ich, dass es uns gelingen wird. Und das ist meine Zuversicht für dieses Jahr. Für jeden von uns, der auch persönlich durch eine Veränderungssituation geht, dass wir erleben, wie Gott mit uns streitet. Und ist es nicht das Schönste, wenn wir dann erleben, Gott hält seine Versprechen und er lässt uns nicht fallen, sondern ist bei uns. Und wenn wir es dann erleben im Angesicht des Feindes, oder wir haben es heute Morgen gesungen und beinahe den Psalm noch zitiert, im Angesicht meiner Feinde deckst du mir einen Tisch. Das ist der Hammer, ha? Ich weiß nicht, ob ich Lust hätte, mein Frühstück im Angesicht meiner Feinde einzunehmen, aber ihr wisst, was dieses Bild sagen möchte. Selbst dann, wenn ich das Gefühl habe, es geht nicht weiter, Gott gibt die Versorgung, die notwendig ist. Lass uns ihm vertrauen und mit diesem Vertrauen ins neue Jahr gehen. Amen. Amen. Lass mich beten und die Sonja bereitet sich zum Kommen vor. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du uns führst und dass unser Leben, dass es nicht darum geht, dass alles perfekt und gut und einfach wird, sondern dass wir deine Treue und deine Güte erleben und dass wir immer zuversichtlicher und immer fester werden in unserem Vertrauen dir zu. Herr, danke dafür, dass diese Verheißung wahr ist. Ich kann sie bezeugen, wir alle können sie bezeugen. Du lässt uns nicht fallen, sondern deine Hand hält uns. Du bist mit uns und das ist der größte Schatz und auf das vertrauen wir. Was immer vor uns liegt, Herr, du kennst jeden Einzelnen von uns, du kennst die Situation, du weißt, wo Veränderungen anstehen, wo ein unbekanntes Land vor uns liegt, wo wir nicht wissen, wie wir mit diesem oder jenem umgehen sollen. Du weißt das. Und du bist mit uns, wenn wir hineingehen im Vertrauen darauf, dass du uns führen wirst. Danke dafür, dass du uns nicht im Stich lässt und wir dich loben können für all das, was du Gutes in unserem Leben tust. Amen. Übrigens wollte ich eigentlich ganz elegant noch eine Info einbauen in meine Predigt, nämlich der Hinweis auf unsere Gemeindefreizeit Anfang Mai. Und Überraschung, Thema ist Zeit für frischen Wind, wie man mit Veränderungen umgeht. Also da bekommt es noch Vertiefung. Draußen liegen wieder neue Anmeldungen, meldet euch zackig an, damit wir eine tolle Truppe werden. So, Sonja, jetzt bist du dran.